بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سوكبت الله دم هاند فلتن من الله زيون هاين ومهنسج كايتن وفيد محمد صلى الله عليه وسلم Wir kommen inshallah zu einem neuen Thema. Es lautet auf Arabisch das Babun Maja'a fil Musawwirin. Und es geht darum, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat in Bezug auf die Bildhauer. Das heißt Leute, die Bilder machen. Ja? Und das ist inshallah unsere drittletzte Sitzung in Bezug auf Tawhid. Dann sind wir inshallah ta'ala fertig. Ich versuche das so einzuteilen, dass ich heute ein Drittel von dem mache, was noch übrig bleibt. Zunächst einmal lesen wir auf den ersten Hadith. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, ich lese auf Arabisch erstmal, ja. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allahu ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, er sagte, Allah der Erhabene hat gesagt, also haben wir einen Hadith Qudsi, ja, wer ist ungerechter als jemand, der etwas erschaffen will, so wie ich es erschaffen habe? So soll er doch wenigstens eine Ameise erschaffen oder soll er doch wenigstens versuchen, also ein Korn zu erschaffen oder ein Gerstenkorn. Dieser Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslim überliefert. Was hat dieses Thema zunächst einmal zu tun mit Al-Tawhid? Ganz einfach, der Zusammenhang ist, dass das Erschaffen Al-Khalq ist eine Eigenschaft Allahs, und wenn jemand versucht etwas zu erschaffen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es erschaffen hat, dann macht er Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft streitig. Das heißt, er will damit sagen, nicht nur Allah kann erschaffen, sondern ich kann auch etwas erschaffen. Man versucht Allah nachzuahmen, und das ist eine Art Schirk in Bezug auf Ar-Rububiyya. Weil bei Ar-Rububiyya geht es ja um die Taten Allahs, und die Schöpfung ist eine Tat Allahs. Zunächst einmal sagt der, wie heißt es, Allah sagt in diesem Hadith, Hadith Qudsi, wer ist ungerechter als jemand, der versucht etwas zu erschaffen, wie ich es erschaffe? Jetzt könnte man sich die Frage stellen, es gibt mehrere Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala diesen Ausdruck verwendet, wer ist ungerechter als jemand, der das und das macht? Und normalerweise, die Antwort ist eine rhetorische Frage. Ich frage, wer ist ungerechter als das? Die Antwort lautet niemand. Das ist der Ungerechteste überhaupt. Und wie kann man jetzt diesen Hadith in Einklang bringen mit den anderen Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala auch sagte, wer ist ungerechter als wer das und das macht? Und dann ist es was ganz anderes. Zum Beispiel gibt es eine Ayah in Surat al-Baqarah 114. Dort heißt es, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Wer ist ungerechter als jemand, der, also sinngemäß, den Leuten verweigert, in die Moscheen Allahs zu gehen? Und da lautet ja dann auch die Antwort, niemand. Ja, das ist eine rhetorische. Und so weiter gibt es noch als letztes Beispiel, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Das heißt, wer ist ungerechter, als wer über Allah eine Lüge ersinnt? Und die Antwort ist von mehrererlei Hinsicht. Die erste Antwort, die man darauf bringen kann, ist ganz einfach, dass speziell in unserem Beispiel, wer ist ungerechter als jemand, der versucht, etwas zu erschaffen wie Allah? Dann sagen wir, ja natürlich, weil es eine Form von Ashirk. Und Ashirk ist die schlimmste Sünde, die man sich vorstellen kann. Und anders könnten wir sagen, diese Ausdrücke, wer ist ungerechter als jemand, der das und das macht, bedeutet, das gehört zu den größten Ungerechtigkeiten. Wenn wir sagen, ihr wisst, die Sünden sind von dreierlei Art. Es gibt die großen Sünden, es gibt die kleinen Sünden und es gibt die sehr großen Sünden. Ja? Und mit sehr großen Sünden meine ich jetzt in diesem Fall die Sünden, die einen aus dem Islam rauswerfen. Okay? So. Und jetzt, auch die Ungerechtigkeit ist das Gleiche. Es gibt kleine Formen von Ungerechtigkeit, es gibt große Formen von Ungerechtigkeit, Riba, Zins, eine große Form von Ungerechtigkeit, und es gibt die größte Form der Ungerechtigkeit, Ash-Shirk, wie es im Koran wortwörtlich auch bezeichnet worden ist. In Surat Luqman heißt es, Inna Shirka la Zulmun Azim. Die Beigesellung, Ash-Shirk, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Ja? Das heißt, jemand, der so etwas macht, Bilder macht, oder jemand, der Leute davon abhält, in die Moscheen Allahs zu gehen, oder jemand, der über Allah lügt, das alles gehört zu der größten Form von Ungerechtigkeit. Fertig. Ja? Aber dass es zwischen diesen Formen Ungerechtigkeit Unterschiede gibt, ist klar. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Das heißt, soll ich euch nicht verkünden, was die größten der großen Sünden sind? Und er erwähnte darunter Ash-Shirk. Ja? Und auch der Ungehorsamkeit den Eltern gegenüber. Und das ist ja kein Kufr. Die Ungehorsamkeit den Eltern gegenüber ist kein Kufr. Aber es ist eine große Sünde und nicht nur irgendeine, sondern die größten der großen Sünden. Ja? Und auch falsche Zeugnisaussage, ja, etwas zu bezeugen und dabei zu lügen. Ne? Also das ist die Antwort darauf, damit man nicht in Verlegenheit kommt und fragt, wie könnte man da diese Sachen in Einklang bringen. Ja? Ganz einfach. Das ist einer von den Beispielen, liebe Geschwister, öfter wenn man den Koran liest und oder Hadithe liest, dann manchmal denkt man, es gibt einen Widerspruch, aber der Widerspruch hat bestimmte Gründe. Entweder eine Person hat nicht genug Wissen, weil sie sieht den Widerspruch, sie kann ihn aber nicht lösen, weil sie nicht genug Wissen hat und nicht die Möglichkeit hat, eben Wissen zu erlangen. Der zweite Grund kann sein, eine Person hat nicht genug Wissen und tut aber auch nichts dafür. Das heißt, er fragt auch nicht nach, um diesen Widerspruch zu lösen, und er denkt, es gibt einen. Und der dritte Grund kann sein, eine schlechte Absicht. Manche Leute wollen Widersprüche sehen und die interessiert nicht die Wahrheit, sondern interessiert es zum Beispiel, irgendeinen Fehler aufzuzeigen im Koran oder irgendeinen Fehler aufzuzeigen in der authentischen Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer ist ungerechter als jemand, der etwas erschaffen will, so wie ich es erschaffen habe. Und dann sagt er, so sollen sie doch eine kleine Ameise versuchen zu erschaffen. Das Wort Dharra auf Arabisch hat mehrere Bedeutungen, und manche sagen, gemeint ist, im Koran, ja, da heißt es, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Das heißt, wer Gutes tut im Gewichte eines Stäubchens, der wird es sehen. Und wer Schlechtes tut im Gewichte eines Stäubchens, der wird es sehen. Und der Gelehrte sagt, hier ist damit aber nicht das gemeint, sondern hier ist damit gemeint die kleine Ameisen. Ja, das heißt, wenn jemand schon nicht ein Bild machen kann, ein Bildnis machen kann, ein Bild hauen kann, was genau damit gemeint ist, werden wir gleich sehen, inshallah, aber wenn jemand schon nicht eine Statue eines Menschen machen kann, komplett, dann soll er doch wenigstens erstmal versuchen, eine Ameise zu erschaffen, bevor er versucht, ein Geschöpf wie einen Menschen nachzumachen. Manche Leute sagen, nur als nebenbei, manche Leute sagen, hier ist mit Dharra ist Atom gemeint. Also sollen sie doch ein Atom erschaffen. Aber das ist natürlich falsch, weil dieser Begriff Atom im Arabischen für Dharra wurde erst später eingeführt. Den gab es ja früher noch gar nicht so. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht die Sahaba in arabischer Sprache an, da kann es nicht sein, dass er von atomarer Kernspaltung mit ihnen spricht. Ja, das kann nicht sein. Aber das, sowas Seltsames gibt es manche Leute, wenn sie da davon sprechen. Und dann sagen sie, guck mal, gibt es im Koran einen Beweis, dass es Atome gibt und weiß ich was. Ja. Den Begriff haben wir dafür verwendet. Ja. Also, erst einmal, wenn du schon nicht imstande bist, ein Bild zu machen von einem Menschen, dann versuch doch wenigstens erstmal von einer Ameise, sagt Allah. Du kannst es also auch nicht. Und wenn du das nicht kannst, dann versuch doch wenigstens ein Korn zu erschaffen. Und der Wechsel von einer Ameise zu einem Korn ist was? Der Wechsel zwischen etwas, was Seele hat und was keine Seele hat. Also wenn du schon nicht eine Sache, du kannst nichts erschaffen mit Seele, dann versuch mal wenigstens so etwas zu erschaffen, was keine Seele hat. Auch das wirst du nicht hinkriegen. Oder eine Gerste als spezielle Form von diesem Korn. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Heutzutage gibt es genmanipulierte Samen, Körner, ja, und die kann man tatsächlich genmanipulieren. Und dann kommt die Frucht doppelt so groß hervor wie vorher. Oder sie ist zum Beispiel resistent gegen bestimmte, ja, oder sie machen sie, und dann machen sie sie sogar absichtlich so, dass sie natürlich keine Samen produzieren, keine fruchtbaren Samen. Ja. Das heißt, die Firmen, die stellen Samen her von irgendeiner bestimmten Pflanze. Und diese Samen, wenn man sie sät, da kommen Pflanzen raus, die sind ertragreicher, die bringen viel mehr Ertrag. Aber wenn du jetzt von dieser neuen Pflanze, die jetzt gekommen ist, einen Samen nimmst und versuchst ihn zu setzen, das geht nicht. Die sind dann so, was ist manipuliert, dass die Samen, die dann wiederum kommen, keine Pflanzen mehr erzeugen können. Geht nicht, ja. Der Sinn natürlich ist ein wirtschaftlicher Aspekt unter anderem. Man will natürlich nicht, dass die Leute wieder die Samen kaufen. Ja, wenn du die Samen schon hast, wirst du sie nicht mehr kaufen. Das ist ein Aspekt, aber es gibt auch noch einen wichtigen anderen schönen Nebeneffekt. Wallahu a'lam, ich meine, dann würde sich die ganzen Samen miteinander vermischen auf der Welt, und das wäre ein Problem auch, ja, wenn man da, weiß es. Allah weiß, welche Konsequenzen solche genmanipulierten Sachen haben könnte, und so geht man der Sache schön sicher aus dem Weg. Aber ich denke, dass der wirtschaftliche Aspekt schon eine große Bedeutung hat, wenn nicht sogar eine größere. Die Antwort natürlich jetzt, das ist keine Schöpfung. Das ist überhaupt keine Schöpfung. Das hat überhaupt nichts mit Schöpfen zu tun. Das hat zu tun mit Manipulierung von Genen. Ja, weil die Schöpfung beinhaltet übrigens nicht nur die Gene, die haben sie auch nicht selbst erschaffen, sondern die sind da und sie manipulieren sie. Sie lernen praktisch, wie hat Allah das da gemacht, diese Struktur. Ja. Die Gene sind die Erbinformationen, die stehen also im Kern, im Zellkern. Und da gucken sie nach, wie hat Allah das gemacht, und sie lernen es und dann manipulieren sie es nach den Gesetzen Allahs. Und danach machen sie nichts anderes, als dass sie es auch wieder in den Boden reinstecken und warten darauf, dass Allah es erschafft. Dass Allah diese Pflanze wieder stehen lässt. Ja? Das heißt, es hat überhaupt nichts zu tun mit Erschaffen. Auch nicht die Sache mit Klonen, wie manche Leute denken. Klonen heißt auch nichts anderes, als dass man ganz grob von einem Menschen eine Zelle nimmt und diese Zelle diploiden Chromosomensatz, das heißt, jeder Mensch hat einen doppelten Chromosomensatz, ja, 46 Chromosomen hat man. Und dann macht man daraus wieder die Hälfte, 23. Und was macht man dann? Ja, dann nimmt man eine Eizelle von einer Frau und die hat so nur 23 und macht die anderen 23, die man von dir genommen hat, dazu. Und dann man nimmt nicht die 23 von der Frau, sondern man nimmt gleich 46 von dir, packt sie in eine Eizelle von einer Frau und das war's. Ja? Und dann entsteht der gleiche Mensch, wie du vorher warst, weil du die gleichen Informationen drin hast in dieser Eizelle, wie der Mensch gehabt hat. Ja? Und das ist auch keine Schöpfung, sondern das nennt man einfach transportieren, sonst mehr nicht. Und danach ist Allah derjenige, der dieses Geschöpf erschafft. Hat aber beim Menschen, soweit ich weiß, noch nicht funktioniert. Aber hat natürlich schon bei diesem Schaf, da funktioniert. Wie dem auch sei, es ist keine Schöpfung, sondern es ist nichts anderes als eine Manipulation. Eine Schöpfung würde bedeuten, man gibt dir nichts und jetzt machst du was. Das bedeutet Schöpfung. Ja. So, aus diesem Hadith Qudsi lernen wir, dass Bilder haram sind. Logisch, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer ist ungerechter als jemand, der so etwas macht. Es gibt verschiedene Arten von Bilder, und wichtig ist, die Illa, der Grund, warum das verboten ist, ist, weil eine Person, die Bilder macht, sie versucht, Allahs Schöpfung nachzumachen. Das ist die Illa an der Sache. Das heißt, das ist der Grund, warum die Sache haram ist. Es gibt mehrere Formen von Bilder. Es gibt Bilder, die dreidimensional sind. Man sagt, anders ausgedrückt, Bilder, die Schatten haben. Gemeint ist Bilder, die dreidimensional sind. Ja? Die einen Körper haben. Man nennt sie Statuen eigentlich auf Deutsch. Das heißt Statuen, wie zum Beispiel ein Mensch oder ein Tier, ein Löwe oder was auch immer. Soweit uns bekannt ist, sagt der Gelehrte, sind alle Ulama sich darüber einig, dass solche Bilderarten verboten sind. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn jemand kommt und sagt, ich haue jetzt ein Bild, also er nimmt einen Stein und einen Meißel und einen Hammer und macht daraus irgendeine eine Figur. Ja. Jetzt sagt die Person, ja, Moment mal, also ich habe überhaupt nicht beabsichtigt, Allahs Geschöpf nachzumachen hier. Also ich wollte eigentlich nur eine Statue machen, einen Mensch und so. Ich wollte aber jetzt nicht Allahs Schöpfung nachahmen. Ja. Dann lautet die Antwort darauf ganz einfach, selbstverständlich wolltest du der Schöpfung Allahs nachahmen. Weil hier, liebe Geschwister, die Absicht spielt keine Rolle. Die Absicht spielt keine Rolle. Jeder Mensch, der ein Bild macht, macht es so nach, wie es schon ist. Du kannst nicht sagen, ich habe nicht diese Absicht gehabt. Es kann sein, im Herzen war sie, aber deine Tat ist so. Du versuchst, wenn du ein Bild haust von irgendeinem Menschen, den du kennst, dann versuchst du es so zu machen, wie der Mensch ist. Logischerweise, weil wenn du es nicht so machst, dann wird niemand erkennen, dass du den Menschen danach abbilden wolltest. Ja? Das heißt, die Absicht spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Das ist das Gleiche, wie zum Beispiel jemand Kleider an, die eindeutig Kleider sind, die eigentlich nur die Kuffar anziehen. Er macht den Kuffar nach in dieser Hinsicht. Und er sagt dann, ja Moment, das habe ich aber gar nicht beabsichtigt. Ich habe eigentlich nur die Kleider angezogen, weil sie mir gefallen. Kann sein. Aber trotzdem, die Nachahmung hat schon stattgefunden. Denn der Grund, warum es verboten ist, ist die Nachahmung. Und deine Absicht spielt keine Rolle. Deine Absicht macht die Sache schlimmer oder besser. Aber die Absicht spielt in diesem Fall dafür, dass es verboten ist, keine Rolle. Weil der Sinn ist ja, dass wenn man dich sieht, dann soll man dich als Muslim erkennen. Und wenn man dich sieht und man erkennt dich als Kafir, das ist ein Problem. Ja? Und dann ist das Verbot, gilt das, egal ob deine Absicht dafür da war oder deine Absicht überhaupt nicht da war. Das gleiche gilt für die Haare oder für sonst irgendetwas. Die zweite Art von Bildern sind, was man vielleicht nennt als zweidimensionale Bilder. Ja? Deswegen habe ich auch am Anfang den Hadith gleich übersetzt, soweit ich mich erinnern kann, als jemand, der ein Bild macht, aber gemeint ist die Bildhauer. Es geht hier um Bildhauer, das ist eindeutig eine dreidimensionale Angelegenheit. Jetzt geht es um zweidimensionale Angelegenheiten. Jemand, der aber hier zeichnet. Er zeichnet ein Bild von etwas. Wenn er ein Bild zeichnet von etwas, was eine Seele hat, sei es ein Mensch oder ein Tier, dann ist es auch haram, nach der richtigeren Ansicht von den Ulama, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zu Aisha radiallahu anha gegangen ist in ihr Haus oder in sein Haus, und dann hat er eben gesehen, dass sie ein Polster gemacht hatte oder gekauft hatte. Sie hatte ein Polster gekauft, damit er sich darauf hinsetzen kann. Und dieses Polster hatte Bilder drauf gehabt. Und die sind also, Polster sind auf dem Bild. Es ist nicht mehr dreidimensional, es ist zweidimensional. Hat keinen Schatten mehr. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist darüber zornig geworden. Und Aisha radiallahu anha hat das in seinem Gesicht gesehen. Und dann sagte sie, was habe ich für eine Sünde begangen? Ich mache Tauba zu Allah in seinem Gesandten. Was habe ich für eine Sünde begangen? Und sie sagte zu ihm, ich habe es gekauft, damit du dich darauf hinsetzen kannst. Ich habe es gekauft, damit du dich darauf hinsetzen kannst. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ashaba hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Diejenigen Leute, die solche Bilder machen, sie werden am jüngsten Tag bestraft werden. Es wird zu ihnen gesagt werden, macht das, was ihr erschaffen habt, lebendig. Das heißt, ihnen wird befohlen, dass sie eine Seele einhauchen sollen in diese Bilder, die sie gemacht haben, und dazu werden sie nicht imstande sein. Und das ist eine und Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, was er mit diesen Menschen machen wird. Dieser Hadith ist bei Bukhari und auch bei Imam Muslim rahimahullah. Da in dieser Angelegenheit gibt es eine zweite Ansicht, und die zweite Ansicht, manche Gelehrte erlauben das. Sie erlauben, dass man solche Bilder, die eine Seele haben, mit der Hand zeichnet. Und sie stützen sich auf eine Überlieferung, die ich, liebe Geschwister, euch wie folgt zusammenfassen möchte. Und zwar, ich lese auf Arabisch eben erstmal vor. An Zayd ibn Khalid, an Abi Talha, anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qal, innal malaikata la tadkhulu baytan fihi suratan. وقال بصر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ألم يخبرنا زيد عن المصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. Dieser Hadith folgendes. Ein Mann namens Zayd. Das ist eine Überlieferung jetzt, okay? Bei Bukhari und bei Muslim. Darauf schützen sich also diejenigen, die gesagt haben, dass Bilder, wenn man sie zeichnet, halal sind. Zayd überliefert über Abu Talha radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wahrlich, die Engel gehen in kein Haus, in dem sich Bilder befinden. Die Engel gehen in kein Haus, in dem sich Bilder befinden. Dann sagte ein Überlieferer, der heißt Busr, Wurscht, ja, aber der heißt Busr. Nicht Busr, Wurscht, der heißt Busr. Also der hat dann gesagt, Zayd, der uns diese Überlieferung erzählt hat, also Busr überliefert über Zayd, hört diese Geschichte von Zayd. Und Zayd überliefert über Abu Talha radiallahu anhu. Ja? Busr sagt jetzt, eines Tages war Zayd, der uns diesen Hadith erzählt hat, krank. Dann haben wir ihn zu Hause besucht und fanden, dass auf seinem Vorhang Bilder sind. Dann sagte Busr zu einem anderen Mann, Ubaidullah al-Khawlani, und die beiden waren dabei, als Zayd diese Geschichte erzählt hat. Das heißt, Busr und Ubaidullah waren da, als Zayd diesen Hadith erzählt hat. Und die haben sich gewundert, weil wie kann es denn sein, dass wie kann es denn sein, dass Zayd einen Hadith erzählt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo solche Bilder verboten sind, und nachher macht das selbst? Und dann antwortet darauf Ubaidullah, der auch anwesend war, als Zayd diese Geschichte erzählt hat: Hast du nicht gehört, wie er gesagt hat, es sei denn, es ist etwas Gemaltes auf Kleidern? Hast du nicht mitgekriegt, als er gesagt hat, es sei denn, es handelt sich um etwas, das heißt wortwörtlich Geschriebenes oder Graviertes oder so, etwas Gemaltes auf Kleidern? Ja. Und deswegen, darauf stützen sich diejenigen, die das gesagt haben. Und wie können wir die Hadithe in Einklang miteinander bringen? Dazu gibt es mehrere verschiedene Antworten, die es darauf gibt. Wir müssen uns klar machen, dass der erste Hadith eindeutig ist. Der erste Hadith ist eindeutig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat solche Bilder auf dem Polster gesehen. Das sind gezeichnete Bilder auf zweidimensional. Und dann hat er die Sache verboten. Und hat gesagt, dass die Leute bestraft werden, yawm al-qiyamah, für so etwas, wenn sie so etwas tun. Und die erste Antwort ist, dass die Aussage von, in diesem zweiten Hadith, illa raqman fi thawb, es sei denn, es handelt sich um etwas auf ein Kleidungsstück gemaltes, ist nicht klar, dass es die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Ja? Das heißt, es kann genauso gut sein, dass es Mauquf ist, und kann auch genauso gut sein, dass es sogar die Ansicht von Zayd ist, dass er diese Sache sagt. Es ist nicht klar, aus dem Hadith geht nicht klar hervor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache gesagt hat, wallahu a'lam. Die erste Sache, die zweite Antwort darauf ist, dass es sich bei dieser Ausnahme handelt um Dinge, die man zeichnen darf. Das heißt, als würde er sagen, du darfst allerdings Dinge zeichnen, die keine Seele haben. Ja, das ist die zweite Antwort auf diesen Hadith. Und es gibt noch die dritte Ansicht, dass eben der Sahabi, der das erzählt hat, oder Zayd, wer diese Antwort gegeben hat, das ist das Wissen, was ihn erreicht hat. Ansonsten, der Aisha radiallahu anha hat uns klar den anderen Hadith überliefert, dass die Sache verboten ist. Der dritte Fall ist, dass es sich handelt um Fotografien, ja, dass es sich handelt um Fotografien, und das ist eine neue Angelegenheit, wo es dann auch verschiedene Ansichten gibt unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Die erste Ansicht ist, dass sie gesagt haben, dass mit den Fotografien verhält sich genauso wie mit den gezeichneten Bildern, und sie sagen, dass das Foto, das mit einer Kamera gemacht wird, noch viel ähnlicher ist der Schöpfung Allahs und deswegen noch viel eher verboten sein muss. Und die zweite Ansicht ist, dass die Fotografien mit Fotoapparaten halal sind und nicht in das Verbot fallen, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen hat. Mit der Begründung, dass erstens der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses gar nicht gemeint haben kann, weil es damals noch gar nicht gegeben hat. Und die zweite Antwort darauf lautet, es stimmt zwar, dass diese Bilder noch viel echter sind, das ist wahr. Aber wenn wir uns nochmal daran erinnern, was die eigentliche Ursache ist, warum solche Sachen verboten sind, dann werden wir uns daran erinnern, was war es? Es war die Tatsache, dass man etwas versucht nachzumachen, was Allah erschaffen hat, richtig? So. Aber du kannst niemals, wenn du, wie heißt es, ein Buch nimmst, wo jemand mit schöner Schrift, du hast irgendeinen Zettel, wo jemand eine schöne Schrift hat und etwas geschrieben hat. Und du legst es auf den Fotokopierer und dann kommst du mit einer Kopie von dieser schönen Schrift. Und da könnte niemand sagen, MashaAllah, du hast aber echt schön gezeichnet. Nein, er hat kopiert. Er hat niemand kopiert. Und das war auch keine künstlerische Fähigkeit dahinter. Überhaupt gar nichts. Es war eine Kopie, sonst gar nichts. Ja? Und das gleiche verhält sich mit den Bildern, wenn man die Sache sich verinnerlicht, liebe Geschwister. Jeder von uns weiß, dass eine Kamera ist einfach prinzipiell so aufgebaut, dass man einen Fotofilm hat und dann macht man diese Linse kurz auf. Wenn die Linse länger auf ist, dann geht's nicht. Ja? Die Linse darf nur kurz auf sein, damit eben Licht einfällt auf die Fotoplatte. Und dann wird sozusagen das Bild auf der Fotoplatte eingraviert. Und deswegen muss auch, wenn man den Film nachher entwickelt, muss in einem dunklen Raum geschehen. Weil wenn anderes Licht einfällt auf die Fotoplatte, dann wird dieses Bild ja wieder verwischt. Ja? Und das ist nichts anderes. Das heißt, man lässt Licht auf die Fotoplatte fallen, okay? Und dadurch ist das Bild jetzt auf der Fotoplatte aufgenommen. Ja? Und hier ist auch überhaupt keine künstlerische Fähigkeit dahinter. Gar nichts. Sondern Licht, was Allah erschaffen hat, lässt du, es prallt von uns ab und geht auf die Fotoplatte und dadurch werden wir darin eingraviert. Ja? Und auch da, wo ist da die künstlerische Fähigkeit? Niemand würde jemals zu einem Fotografen sagen, wow, das hast du aber echt toll gezeichnet, dieses Bild. Ja? Sondern man würde zu ihm sagen, das hast du gut fotografiert, meinetwegen. Im Sinne von, du hast die Lichteffekte gut berücksichtigt, du hast für einen schönen Hintergrund gesorgt, aber, wie gesagt, die Zeichnung dieses Menschen, die er da fotografiert hat, das ist überhaupt nicht im Ermessen des Künstlers. Dann sagen diejenigen, die trotzdem der Ansicht sind, dass es verboten ist, sagen, ihr vergesst dabei die ganzen Leute, die sich zusammengetan haben, um dieses Gerät überhaupt zu erzeugen, dieses Gerät überhaupt herzustellen. Das ist richtig, diese Leute haben, das sind vielleicht hunderte von Leuten, die bei so einer Produktion beteiligt sind, bis eine Fotokamera da erstellt worden ist. Aber das hat nichts zu tun damit, dass sie der Schöpfung Allahs nachmachen. Überhaupt nichts. Denn sie haben, was haben sie denn erarbeitet? Sie haben erarbeitet, dass Licht möglichst effektiv auf eine Fotoplatte geht, sodass man dieses Bild nachher verwenden kann. Okay? So. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit dem Thema eigentlich zu tun. Als nächstes sagen diejenigen, die diese Bilder verbieten, sie sagen, wenn ihr Fotobilder erlaubt, was haltet ihr denn von folgender Situation? Ihr seid ja alle der Meinung, dass Statuen haram sind. Statuen, dreidimensionale Statuen von Lebewesen sind haram. Da gibt es also kennen wir keine Meinungsverschiedenheit darüber. Dann sagen sie, stellt euch vor, jemand würde ein Gerät entwickeln, bei dem du auf den Knopf drückst und da kommt daraus eine Statue. Ja, da kommt daraus eine Statue. Und also sie wollen darauf hinaus, dass nur weil es sich um einen Knopfdruck handelt, heißt es nicht, dass es halal ist. Richtig? Ja. Und wenn man sich die Sache verinnerlicht, kommt man zu einem ganz einfachen Urteil in Bezug auf diese Idee, die sie voranbringen. Ihr kennt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das haben wir früher auch mal gehabt, es gibt ein Spielzeug, da ist eine Glasplatte und da sind ganz viele Nägel drin. Ganz viele Nägel sind drin. Und diese Nägel, die kann man verschieben, so hoch, also waagerecht verschieben. Okay? Und wenn du die Nägel alle rausmachst, also das heißt, du hältst die Platte zum Beispiel so, das ist die Glasplatte und das sind die Nägel. Wegen Gewicht fallen die jetzt alle nach unten, die sind gleichmäßig. Jetzt nimmst du, legst du deine Hand in diese Nägel rein. Dann hinterlässt du einen Abdruck. Du hinterlässt einen Abdruck in diesen Nägeln drin. Und du hast einen dreidimensionalen Abdruck von deiner Hand. Kennt ihr das? Oder ein anderes Beispiel. Ich nehme irgendeinen Bruder und gipse ihn ein. Ich nehme Gips und mache seinen ganzen Körper voller Gips. Und wenn er dann irgendwann schreit, weil er nicht mehr atmen kann, sage ich, okay, mache ich dir noch ein Loch in deinen Mund, meinetwegen. Auf jeden Fall, wenn er getrocknet ist, halbiere ich ihn, mache ich ihn so auseinander, dass eben möglichst gut funktioniert. Und nachher mache ich das Gips zusammen und schon habe ich wieder eine dreidimensionale Figur. Richtig? Frage, wo hat jemand jetzt etwas versucht zu erschaffen wie Schöpfung Allahs? Nicht. Hat nicht. Ich hab Gips genommen, ihn gedrückt auf die ganzen Konturen seines Körpers, auf seine Augen so. Das heißt, ich habe möglichst versucht, dieses Gips abzudrücken, wie es in der Wirklichkeit ist. Ja? Aber nicht, indem ich durch eine künstlerische Fähigkeit das Bild ausgebaut habe, sondern indem ich einfach etwas genommen habe, was vorhanden ist, und habe es wiederum abgebildet, wie es ist. Ja? Das heißt, auch hier ist die künstlerische Fähigkeit überhaupt nicht vorhanden. Ja? Und diese Sache kennt man auch aus der Zahnmedizin. Vielleicht hören ja uns Zahnmediziner zu. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, wo es nicht um Lebewesen geht, muss man dazu sagen. Ja? Da macht man auch nichts anderes, wenn man lernt am Anfang, wie ein Zahn aussieht. Dann nimmt man Wachs und schnitzt sich einen Zahn. Schnitzt sich einen Zahn, genau wie er in echt sein soll. Dieser Wachszahn macht man dann in Kunststoff und bettet ihn in Kunststoff ein. Überall Kunststoffraum, da innen ist dann der Wachszahn. Dann erhitzt man das. Das Wachs natürlich schmilzt und geht weg. Innen drin bleibt ein Hohlraum, der so aussieht wie ein Zahn. Darin macht man flüssiges Metall und dann macht man den Kunststoff weg und man hat seinen Zahn. Okay? Und jetzt diese Sache. Wo hat jemand was versucht zu erschaffen? Am Anfang. Beim Schnitzen des Zahns. Ja? Aber nicht beim Gießen in die Form, die schon vorhanden ist. Und das ist das Beispiel, was ich eben verständlich machen wollte. Wallahu ta'ala a'lam. Also man kann da gerne anderer Meinung sein, aber dieses Argument zu bringen, wenn man ein paar Knopfdruck dann etwas nachmachen könnte, wie eine richtige Statue, als Argument zu bringen dafür, dass Fotos verboten sind, weil man ja auch nur auf den Knopf drückt, das ist also in der Hinsicht schwach. Wallahu ta'ala a'lam. Und natürlich, was, liebe Geschwister, für Fotos gilt, gilt auch für Videokameras, das Gleiche. Ja? Weil die Videokameras sind nichts anderes als Fotos. Der Mensch kann, wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube weniger als 24 Bilder oder vielleicht maximal 24 Bilder pro Sekunde voneinander unterscheiden. Und danach, wenn es mehr sind, dann nimmt er das als flüssige Bewegung dar. Und deswegen im Fernsehen. Das sind auch alles nur Bilder, die du siehst. Nur die kommen so schnell hintereinander, dass du denkst, dass es eine Bewegung ist. Also wenn ich jetzt 30 Bilder pro Sekunde ablaufen lasse, dann wirst du nicht mehr erkennen, dass es Bilder gewesen sind. Aber wenn ich 5 Bilder pro Sekunde mache, 1, 2, 3, 4, 5, dann wirst du die Bilder sehr schön erkennen können mit deinem Auge. Ansonsten kannst du sie nicht mehr erkennen. Ne? Das heißt, was für die, also ich sehe keinen großen Sinn darin, dass man Kameras erlaubt, Videokameras erlaubt und Fotos verbietet, was manche Gelehrte gemacht haben. Manche Gelehrte sind diese Ansicht. Wallahu a'lam. Natürlich, liebe Geschwister, kommt es sehr darauf an, was man mit diesen Sachen macht. wenn wir ihm gesagt haben, die Sache an sich ist Mubah, kommt es auf, das, auf die Absicht an. Was machst du mit der Sache? Fotografierst du, filmst du etwas, was Haram ist, wie zum Beispiel Mord, und machst es auch noch ins Fernsehen, oder stellst es auch da und verbreitest dadurch Gewalt, das ist Haram, zweifellos. Ja? Aber machst du dadurch etwas, was Mubah ist, wie zum Beispiel bildest du Fotos ab von Tieren, die ein Biologe kennen muss, weil er sie im Buch lernen muss, um zu unterscheiden. Es gibt wie Fischer, die Fischer in Deutschland, wenn sie einen Fischerschein machen wollen, dann müssen sie verschiedene Fischarten kennen. Okay? Damit sie nämlich nicht Fische angeln, die entweder giftig sind, oder Fische angeln, die unter Naturschutz stehen oder weiß nicht was. Ja? Da ist es auch sehr sinnvoll, diese Fotos zu machen, weil man kann nicht mit dem Lehrling zum Fluss gehen und jeden Fisch einmal angeln, um ihm beizubringen, wie diese, welche Fische da erlaubt sind und welche nicht zu angeln.